In der letzten Woche konnte ich ja selber nicht hier sein, aber Petra hat eine Predigt vorgetragen, ganz exzellent übrigens, und Ele auch. Hat gesagt, das klang bei der Übertragung fast wie im Radio, als wenn sich so eine Stimme da so reinschiebt, ganz toll. Da habe ich über Segen geschrieben und ihr beiden habt es kongenial vorgetragen. Und ein Satz darin lautete: Segen ist die grundsätzliche Entscheidung Gottes, seine Güte und Zuneigung bedingungslos auf einen Menschen ruhen zu lassen. Ich sage es noch einmal. Segen ist die grundsätzliche Entscheidung Gottes, seine Güte und Zuneigung bedingungslos auf einen Menschen ruhen zu lassen. Wenn das Segen ist, was ist denn dann Gnade? Gnade ist das Trotzdem Gottes, das Dennoch Gottes und das Obwohl Gottes. Aus Gnade hält Gott trotzdem an uns fest, auch wenn wir nicht an ihm festhalten und ihn so oft verlassen. Er bereitet gnädig den Weg zu ihm vor, obwohl er schon vorher weiß, wie ungewiss es ist, dass Menschen treu und hingebungsvoll mit ihm leben. Wir nehmen doch jede Ablenkung wahr und kümmern uns nur wenig um das Potenzial seiner Liebe, das doch in uns geweckt ist. Wir haben gerade diesen biblischen Text dazu gehört. Das Trotzdem Gottes, das Obwohl Gott das weiß, gibt er uns schon in vorlaufender Gnade so viel Anteil an seiner Gerechtigkeit und bereitet unser Leben vor, damit wir ihm begegnen. Erinnert euch an den Erntedankgottesdienst, wo hier 9 Leute erzählt haben, wie sie das leider erst hinterher sozusagen immer erst erkannt haben, was Gott alles schon sozusagen eingefädelt hat, damit es dann zu einer Begegnung kommt, die überwindet, die uns überzeugt von ihm. Und es gibt auch noch das Dennoch der Gnade. Gott gibt uns dennoch aus Gnade seine Hand und führt uns aus diesem ganzen Schlamassel von Schuld und Stolz und Verwirrung in die völlige Vergebung, um uns zu rechtfertigen, bevor es ein Gericht gibt. Dies mit dem Rechtfertigen ist ja immer so ein schwieriges Wort in Deutschland. Gott rechtfertigt uns durch Jesus Christus, bevor es zu einem Urteil, bevor es zu einer Verhandlung, bevor es zu einer Verurteilung kommen kann. Bei diesen Dingen würdet ihr wahrscheinlich fast alle sagen, ja, im Grundsatz stimmt das. Das ist auch ungefähr das, was ich glaube. Soweit ist die Lehre der evangelischen Kirchen in aller Welt und zum größten Teil auch in den orthodoxen und katholischen Kirchen. Das ist fast Tenor mit ganz kleinen Abweichungen. Und wenn man das so hört, könnte man sagen, sehr schön, vielen Dank, weitermachen. Und so wird Jesus, wenn wir das so machen, zum guten Onkel mit dicken Geschenken. Dem Onkel, dem man unterstellt, er hat immer so ein großzügiges Portemonnaie, damit er zum nächsten Geburtstag auch noch eingeladen wird. Und damit wird die kostbarste Gabe Gottes, die höchste Form der Liebe zu uns, zum Menschen, wertlos gemacht. Hier läuft in der Predigt von Kirche und unserem Leben und vielleicht auch von meiner Verkündigung etwas falsch. Und ich bin nun nicht die Erste und die Einzige, die das entdeckt. 1937, ohnehin eine höchst brisante Zeit in Deutschland, gab es den Aufschrei eines jungen Theologen, der Prediger ausbildete. Der Name Bonhoeffer dürfte euch bekannt sein. Bonhoeffer ging ja so in den Halbuntergrund in den 30er Jahren und fand eine Lücke sozusagen, in der er seiner Kirche dienen konnte, indem er irgendwo in der Mecklenburgischen Pläne ein Predigerseminar betrieb, was so ein bisschen unter dem Radar lief. Und in dem Kontakt mit diesen jungen Männern, damals ja nur Männer, merkte er, die haben zwar was richtig verstanden, aber sie haben es nicht ganz richtig verstanden. die haben einen hohen Ethos, was Gnade betrifft. Die haben eine hohe Meinung davon und sagen immer bloß vorsichtig, dass wir nicht in die Werkgerechtigkeit fallen, dass wir nicht Gott meinen, sozusagen unsere Werke zu überzeugen. Das stimmt ja auch, das ist zutiefst lutherische Lehre. Aber auf der anderen Seite waren sie sehr unsicher, was es denn für das Daily Life, für den ganz normalen Alltag bedeutet. Wie lebe ich denn als Christ, wenn ich das verstanden habe? Und da kam ihm seine Erfahrung aus Nordamerika. Er hatte ja mehrere Jahre in einem nordamerikanischen Seminar und College gearbeitet. Kam ihm zugute, dass er merkte, hier müssen wir doch mehr praktische, mehr Ideen haben, wie das denn gehen soll. Warum ist unsere Kirche so schlecht gewappnet gegen Angriffe? Warum sind die Christen nicht stark darin, falsche Meinungen zurückwehren zu können? Und dieses Krebsgeschwür des deutschen Christentums, wo Germanentum und so ein bisschen Deutschtum und so ein halbgares Christentum fröhlich miteinander vermischt wurden, das hatte schon ordentlich sich in die Kirche reingefressen. Das hat schon viel Schaden angerichtet. Und darum kommt er eines Morgens, hält eine Vorlesung und ich gebe euch jetzt ein paar von den Zitaten. Wir lassen sie mal so ein bisschen stehen, es ist Theologendeutsch, nicht ganz einfach, aber ihr sollt eigentlich hauptsächlich erspüren, wie wichtig ihm das war. Er spricht von der billigen und von der teuren Gnade und was die eigentlich sinnvolle und heilende Gnade wirklich bewirken soll und sein soll. Jetzt hätte ich gern diese Präsentation. Ich lese es trotzdem vor. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware. Verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost, verschleudertes Sakrament, Gnade als unerschöpfliche Vorratskammer der Kirche, aus der mit leichtfertigen Händen bedenkenlos und grenzenlos ausgeschüttet wird. Gnade ohne Preis, Gnade ohne Kosten. Weiter. Billige Gnade ist die Gnade, die wir mit uns selbst haben. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen Mensch gewordenen Jesus Christus. Das ist also die billige Gnade. Was ist dann teure Gnade? Teure Gnade ist der verborgene Schatz im Acker, um dessen Willen der Mensch hingeht und mit Freuden alles verkauft, was er hatte. Die köstliche Perle, für deren Preis der Kaufmann alle seine Güter hingibt. Die Königsherrschaft Christi, um deren Willen sich der Mensch das Auge ausreißt, wenn es ihn ärgert. Der Ruf Jesu Christi, auf den hin der Jünger seine Netze verlässt und nachfolgt. Warte. Teure Gnade ist das Evangelium, das immer wieder gesucht, die Gabe, um die gebeten, die Tür, an die angeklopft werden muss. Es ist nicht das Geschenk, das keiner achtet und keiner haben will. Das ist mein Zusatz hier. Teuer ist diese Gnade, weil sie in die Nachfolge ruft. Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Teuer ist sie, weil sie dem Menschen das Leben kostet. Gnade ist sie, weil sie ihm so das Leben erst schenkt. Teuer ist sie, weil sie die Sünde verdammt. Gnade ist sie, weil sie den Sünder rechtfertigt. Die Gnade ist uns teuer, wenn... Teuer ist Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat und weil uns nicht billig sein kann, was Gott so teuer ist. Gnade ist sie vor allem darum, weil Gott seinen Sohn nicht zu teuer war für unser Leben, sondern ihn für uns hingab. Teuer ist die Gnade, schreibe ich jetzt dazu, weil einer mehr bezahlt hat, als man geben kann. Danke. Ich denke, vielleicht spürt ihr diese Erschütterung, diese Empörung, die Verzweiflung, dass trotz einer richtigen Lehre falsche Entscheidungen und irregehendes Leben produziert wird durch diese Verkündigung. Wenn wir die Gnade so ein bisschen weichgespült verkünden, dann führt es dazu, dass Leute sagen, oh ja, das ist sehr schön, das nehme ich gerne in Anspruch, tschüss. Und machen in der Woche genauso weiter wie vorher. Es erschüttert uns eben dann nicht bis in die Tiefe unseres Seins. Ist das heute anders? Ich muss bekennen, ich gehöre auch zu den Meistern, die entdecken, was immer der bequemste Weg ist. Was sagt eigentlich die Bibel dazu? Das Wort teure Gnade und billige Gnade hat sie nicht, jedenfalls nicht so als Zitat. Es gibt nicht so viele Stellen, wo dieses Staunen über die Gnade, über das Außergewöhnliche so betont wird in Bezug auf das tägliche Leben. Ich glaube, dass das sich wundern darüber, dass Gott so gnädig ist, so groß war in den Gemeinden, dass die nicht auf diese, gleich am Anfang auf diese Idee einer Verflachung gekommen sind, dass die dachten, ja, sehr schön, vielen Dank. Sondern dass sie tief erschüttert nach Hause gegangen sind und haben gesagt, ich habe den Herrn gesehen, ich habe ihn erfahren, er ist für mich da, er ändert mein Leben. Aber die hatten natürlich auch das Leben der Apostel als Anschauungsobjekt. Die hatten einen Petrus, der seine Begegnung mit Jesus war, dass er nach diesem fantastischen Fischzug gesagt hat, Herr, sei meiner Sünde, meiner Seele gnädig. Das war das, was ihm daraufhin einfiel. Und es ist auch der Abschluss, wie wir Petrus kennenlernen. Er sagt, Jesus, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Ich weiß doch, dass ich auf deine Gnade sozusagen angewiesen bin. Das steht ja da zwischen den Zeilen. Und ein Paulus begegnen wir immer wieder in allen Briefen, wo er das formuliert, dass er sagt, was war ich, auf Deutsch gesagt, entschuldigt mir den Ausdruck, was war ich für ein Schlechter, was war ich für ein Schwein, dass ich Kinder und Menschen vertrieben habe, umgebracht habe, dass ich nichts Besseres wusste, als Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen, wegen meiner persönlichen religiösen Unruhe, wegen meinem Glauben, dass wenn nur Recht und Ordnung geschaffen wird, dass dann alles bei mir in Ordnung ist. Und diesen radikalen Wandel, diese wunderbare Umkehr eines Paulus hat den Leuten deutlich gemacht, ach so, Gnade ist also viel mehr als ein trotzdem Gottes und dann so ein Freifahrtschein. Aber irgendwann wurde Gnade eben doch als das normale angesehen und man vergaß, dass es das Außerordentliche ist. Und so wurde sie billig. Gnade ist und bleibt die unendliche Herablassung Gottes zu uns. Nicht Herablassung im Sinne von den anderen klein machen, sondern sich herablassen, hinunterkommen. Wir haben es mit einem heruntergekommenen Gott zu tun. Gnade ist und bleibt das Streiten für uns in unsagbarer Leid und Pein, damit Vergebung möglich ist. Gnade bleibt die unendlich gütige Einflussnahme auf uns, damit wir umkehren, damit wir einen neuen Anfang finden. Aber, und das ist das, was Dietrich Bonhoeffer hier so betont, warum er so ja schon ein bisschen sehr zugespitzt formuliert. Die Gnade hat einen Teil 2. Alle, die sagen, ich stehe aus der Gnade Gottes, stehe ich hier, müssten eigentlich dazu schreiben, to be continued, wie das beim Film immer heißt. Gnade ist etwas, was fortzusetzen ist. Gnade ruft uns in die Nachfolge. Sie will, dass wir die Dinge ab Bekehrung, dass sie will, dass die Dinge bei uns ab Bekehrung anders laufen. Gnade will Buße, dass wir in Ordnung bringen, was wir vorher alles nicht gut gemacht haben. was wir angerichtet haben. Vielleicht unbewusst, vielleicht ungewollt, aber Gnade gibt uns diesen Schwung und diese Freiheit, von der wir im Petrusbrief gehört haben, es anders zu machen, es richtig zu tun im Geiste Gottes. Gnade will, dass wir ändern, was wir als falsch erkannt haben. Sie will den Ernst und den Eifer für unsere Heiligung. Das wird natürlich bei jedem von uns ganz anders aussehen. Wir haben alle ganz verschiedene Bequemlichkeitszonen, Sachen, wo wir schwer in Gang kommen und wo wir immer wieder so in alte Muster verfallen. Und Sachen, wo unser Eifer ganz stark da ist, wo wir merken, das will ich, da gehe ich voran. Die Gnade will uns befreien von Eigennutz zu einer unbedingten Liebe zum anderen. Die Gnade will uns befreien von dem Gefühl, erstmal ich, das ist ja wichtig, dass meine Belange hier vorkommen. Hören wir ja auch überall. Aber die Gnade gibt uns diese Freiheit, dieses Durchatmen zu sagen, ich komme nicht zu kurz bei Gott, wenn ich den anderen in den Mittelpunkt meiner Bemühungen stelle. Die Gnade wird schon für mich sorgen. Das hat der Herr ja im entscheidenden Moment getan. Warum sollte er jetzt damit aufhören? Den Teil 2 von Gnade dürfen wir nicht übersehen und nicht vergessen, damit die Gnade nicht billig wird. Der Teil 2 bringt uns dazu, so schwierige Worte und Begriffe wie Gehorsam mal wieder nachzudenken. Auch da kann ich euch nicht sagen, was das für euch heißt. In manchen Dingen seid ihr bestimmt gehorsam und fällt euch gar nicht schwer. Und in anderen Dingen wird es euch mit jedem Schritt hart ankommen, zum Beispiel auf etwas zu verzichten, zum Beispiel von Gott seine Zeit bestimmen zu lassen, zum Beispiel etwas tun zu müssen, womit man die eigene Angst überwinden muss, die Unsicherheit, zum Beispiel zu lernen, was ihr und ich wert sind. Ganz unterschiedliche Dinge. Gnade Teil 2 erwartet und erhofft letztendlich völlige Hingabe an Jesus Christus und an seinen Willen. Sie will uns verbinden mit seinen Zielen. Sie will uns verbinden mit seinen Zielen. Und dann erfüllt sie sich als die kostbarste Gabe, die unsere Herzen überwinden kann. Das ist ja das Geheimnis von Gnade, das kann sie besser als alle anderen, dass sie über unsere Herzen überwindet, nicht bekämpft, nicht kleinkriegt, nicht bricht, sondern durch Güte und Großzügigkeit und Liebe und diese Form von Gott in Reinkultur unsere Herzen überwindet. Dass wir gar nicht mehr anders können, als sagen, jetzt verstehe ich, was gemeint ist, jetzt mache ich das, ich tue das. Sie überwindet unsere Herzen, unseren Eigennutz, unsere Sturheit, unsere Begrenztheit, unsere Bequemlichkeit, damit wir bereit sind, uns zu opfern für seine vollkommene Liebe. Und ich weiß, dass das ein gefährlicher Begriff ist. Es gibt viele, die von euch Opfer fordern, die nicht berechtigt dazu sind. Aber die Gnade fängt das auf. Die Gnade lenkt das. Durch den guten Geist Gottes kommt das ins Gleichgewicht. Habt keine Angst, euch dieser Gnade hinzugeben, diesen zweiten Teil, die teure Gnade zu leben. Was dadurch alles geschehen kann, es wird wunderbar. Amen.